Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 3. Februar, Dienstag. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessart, ich bin der Chefredakteur hier und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Jan, guten Tag.
Guten Tag.
Wir rocken los. Es ist noch Vorsaison, fast. Es hat ein Rennen stattgefunden. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zu dem Rennen kommen, müssen wir noch was nachholen. Ich habe letzte Woche mit Frank aufgenommen und da haben wir mussten am Montag aufnehmen und wir haben gesagt, falls noch irgendwas passiert, das passiert manchmal, dass noch irgendwas passiert.
Das ist ja nicht nur manchmal passiert, sondern am Dienstag. Ne?
Dann können wir nichts dafür und wir konnten auch wirklich nichts dafür. Es hat sich was getan im Profi-Triathlon und bevor wir hier ins Renngeschehen einsteigen, möchte ich das mit dir besprechen. Die Windschattenregelung für Profis wird überarbeitet und wir müssen einfach nochmal drüber sprechen. Wir können das ja hier nicht so am Podcast vorbeigehen lassen. Hat für mächtig Schlagzeilen gesorgt. Was ist passiert? Führ uns ein.
Gerne. Also bei Ironman und bei der Challenge Rot wurde jetzt für dieses Jahr oder ab diesem Jahr etabliert, bei Rot ist es nur eine Testphase erstmal in diesem Jahr, aber es gibt auf dem Rad jetzt die 20 Meter Abstandsregel. Das heißt, vorher waren es 12 Meter, jetzt sind es 20 Meter. Dafür gibt es mehrere Gründe, warum man das getan hat. Ironman hat ja schon in der Vergangenheit auch länger damit mal rumprobiert und bei den PTO-Rennen ist es ja schon länger der Fall, dass da mit der 20 Meter Regel gefahren wird und Ironman hat in der jüngeren Vergangenheit ein paar Tests jetzt auch vollzogen mit ausgewählten Profis, zum Beispiel mit Sam Long und Dylan Sanders, Jackson Laundrie, die da mit dabei waren und da haben sie sich einfach mal angeguckt, wie ist das denn, auch mit dem Race Ranger Device zusammen, wie sind die Vorteile bei gewissen Abständen, ich glaube es waren 12, 16 und 20 Meter, was sie ausprobiert haben und da haben sie einfach gesehen, dass, ist die logische Schlussfolgerung, aber dass bei 20 Meter am wenigsten Vorteile entstehen und sie begründen das dahingehend einmal natürlich aufgrund der steigenden Geschwindigkeiten in der zweiten Disziplin. Es ist einfach so, die Radsplits in den vergangenen 20 Jahren sind quasi fast eine Stunde schneller. Und man muss einfach dann mit der Zeit gehen, sagen sie. Und vorher waren es 12 Meter und einfach weil die Geschwindigkeiten jetzt so zugenommen haben, wäre es fairer, auf diese 20 Meter zu gehen.
Ja, das ist ja die Krux mit der Aerodynamik. Je schneller man fährt, desto wichtiger werden Ersparnisse. Ja. Und dieser Ruf kam tatsächlich aus Athletenkreisen ja schon sehr lange. Es wurde immer applaudiert, wenn Rennveranstalter das für sich schon genutzt haben und diese 20-Meter-Regel etabliert haben. Es gab wenige Profis, ich habe keinen gehört, der dagegen war. Wobei, da können wir natürlich gleich mal diskutieren, es gibt welche, die für die ist das bestimmt nicht die beste Lösung. So. Aber die meisten haben auch das wirklich lautstark ja auch immer wieder gefordert und gesagt, wir müssen das haben. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Andrew Messick bei der ersten WM in Nizza. Da wurde es auch schon langsam laut und hieß es ja, Ironman könnte das doch jetzt sofort übernehmen und so weiter. Und da hat er schon gesagt, gemach. Wir hören ja, was die Athleten sagen, aber, hat er gesagt, wir können das nicht einfach ändern, ohne genau darüber nachgedacht zu haben und auch nicht aus dem Bauch zu sagen, 20 Meter ist der richtige Abstand. Es scheint so zu sein, aber wir brauchen erstmal Daten, wir müssen das erstmal messen und wir müssen erstmal schauen, was bedeutet das für ein Rennen. Wir müssen uns überlegen, welche Änderungen gibt es dadurch und wollen wir das überhaupt? Das sind alles so Fragen, die sich gestellt werden müssen und die wurden sich jetzt gestellt und es wurde umgestellt. Ja, und aus den Athletenkreisen, das Feedback war ziemlich eindeutig und ziemlich lauter Applaus, oder?
Ja, vor allem bei den starken Radfahrern. Es ist ja eigentlich logische Schlussfolgerung. Natürlich freuen die sich, wenn weniger Leute ihnen auf dem Rad hinten dran kleben und den Windschatten, so gering er denn auch noch sein mag bei 12 Metern, die Vorteile sind einfach noch da, ausnutzen. Und so Leute wie Sam Laidlow, Magnus Detlef, die freut es natürlich. Sam Long war natürlich auch ein großer Befürworter, war wie gesagt ja auch bei diesen Tests dabei. Und du hast ja schon angesprochen, vielleicht gibt es ja auch Athleten, die das nicht so gut finden und das sind logisch einfach die besseren Läufer. Auch kleinere Athleten, die auf dem Rad einfach nicht diese Stärke besitzen. Da fallen einem natürlich direkt zwei Kandidaten ein. Das sind Matt Hansen und Patrick Lange, die ja auf dem Rad nicht mit einem Magnus Detlef oder einem Sam Laidlow mithalten können, aber dafür halt auf der Laufstrecke für richtig Tamtam sorgen und ich glaube, denen spielt das so gar nicht in die Karten.
Mhm. Es wurde im Vorfeld ja viel darüber diskutiert und dann fiel auch oft das Wort fair, es sei fairer, wenn es 22 Meter so, da bin ich immer so ein bisschen so, da bin ich immer so ein bisschen aufgeschreckt, weil ich hatte immer so das Gefühl, also wenn man sich im Rahmen der Regeln bewegt, dann hat das nichts damit zu tun, dass es unfair wäre. Und das würde ich auch nochmal ganz klar so anstellen wollen, dass so, es ist ja, wir erinnern uns alle an den WM-Sieg von Patrick Lange, wo er sehr davon profitiert hat, Lange in einer Radgruppe sich, ja, man könnte sagen, verstecken, man könnte auch sagen, taktisch klug aufhalten. Das hat er in Anspruch genommen und konnte dann seinen Lauf anbringen, hat das Ding gewonnen. Ja, das ist natürlich die eine Sache. Deswegen finde ich, hat das nichts mit Fairness zu tun, aber ich glaube, darauf hat Ironman auch nochmal abgespielt, es ist wieder näher an dem ursprünglichen Gedanken des Windschattenverbots, ne? Mhm. Zu sagen, ja. Jeder soll quasi seine Leistung für sich selber bringen und eben nicht davon von der Position profitieren innerhalb einer Gruppe. Und ein anderer Gedanke, den die Athleten immer wieder angebracht haben, war, dass es sich wieder lohnen kann, ordentlich drauf zu drücken und einen Ausreißversuch zu starten. Weil ich meine, das war sowas, was zum Beispiel Magnus Ditlev immer wieder betont hat. Er hat gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich vorne an der Gruppe bin und ich habe beim Schwimmen welche mitgebracht oder ich muss erstmal auffahren auf Leute, weil er nicht zu den Top-Schwimmern gehört. Er betont ja immer, dass er doch schon ordentliche Schwimmleistung gebracht hat.
Er gehört
auch
nicht zu den Top-Schwimmern.
Genau, aber er gehört nicht zu den Top-Schwimmern. Da gibt es noch ein paar, die noch ein bisschen schneller sind. Und die muss er natürlich holen. Und dann ist natürlich immer die Frage, und das war in der Vergangenheit oft der Fall, dann hat er auch dann Leute im Schlepptau, ne, die sich eben in diese Gruppe reinhängen können. Und er hat das immer wieder ganz klar deutlich gemacht, dass er dann da vorne so viel mehr treten muss, dass es sich nicht lohnt. Und dass du einfach, das hat Sam Long auch gesagt, diese Ausreißversuche und wirklich Solo-Ritte zu sagen, ich setze mich ab mit einer großen Leistung, dass das im Prinzip nicht mehr möglich war, weil man, je länger das Rennen dauert, dann eben auch so viel mehr Energie verballert, die einem dann fürs Laufen fehlen. Was glaubst du, wer profitiert davon? Und du hast es vorhin schon angedeutet, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei der Sache, weil ich hätte zum Beispiel bei so Athleten wie, ich weiß nicht, keine Ahnung, bei Lucy Charles Barkley zum Beispiel, die es ja gewohnt ist, eigentlich dann Rennen ziemlich weit vorne zu gestalten, die hat auch gesagt, jawohl, das finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ist das für die ganz vorne wegfahren sowieso, ist das für die ein Vor- oder ein Nachteil?
Ich würde schon eher sagen, das ist ein Vorteil, weil die sind ja erstmal an der Spitze des Rennens und können von da aus das Rennen verwalten und müssen nicht, wie du es bei Magnus Ditlev hier angesprochen hast, der vielleicht nicht in der Spitzengruppe aus dem Wasser kommt, sondern eine Minute oder anderthalb dahinter, müssen dann nicht erstmal durch das Feld pflügen und ziehen dann im schlimmsten Fall noch irgendwie 5 Leute mit sich, weil diese 12 Meter dann einfach zu wenig sind, um da ja alleine unterwegs zu sein, sage ich mal, und sich da auch alleine erstmal nach vorne zu kämpfen, und dann hast du einfach diese größeren Lücken jetzt und dann ist die Chance einfach geringer, dass du da noch irgendwie 4 oder 5 Athleten mit dir mitziehst, weil das sind ja dann, wenn es 3 Athleten sind, dann sind das ja quasi schon 60 Meter und vorher waren es die Hälfte, das waren dann 36 Meter, wie dieser Zug dann quasi lang ist, und ich glaube, das hilft denen schon vorne, weil du einfach das Rennen vielleicht auch besser kontrollieren kannst, weil nicht einfach mal jemand an dir vorbeikommt und dann kommt direkt der Nächste, sondern es dauert ja halt auch einfach länger, Leute zu überholen.
Ja, das ist aber auch der Fall, dass sich zum Beispiel hinten, wenn die Gruppen sich dann nicht einig sind, weil zum Beispiel einer vorne gesagt hat, so, das war ja bisher eigentlich ganz gut, sage ich jetzt mal, für wenn du vorne warst und weg warst und hinten wurde aber nicht richtig mehr gearbeitet, weil keiner richtig vorne sich kaputt machen wollte, davon hätten sie oder könnte man theoretisch auch profitieren und sagen, so, ist ja gut, wenn die sich denn in den Gruppen irgendwie nicht einig sind, wer führt, dann ist das gut für mich. Also, es gibt wahrscheinlich immer wieder für und wieder, aber ich glaube, viele der Pros sind einfach auch auf dem Startpunkt, dass sie sagen einfach, es ist ehrlicher, sagen wir mal so, um das Wort fair zu vermeiden. Einfach, wir sehen halt jeder für sich und dann schauen wir mal. Wo ich nicht so ganz mitgehe, ist so die, das wurde von auch vielen Profis immer wieder angeführt, das Argument, dass es ja, in, dass es wieder spannender werden würde, weil es eben auch die Möglichkeit geben würde, auf dem Radrennen zu entscheiden. Also Lionel Sanders hat sich da ziemlich vorgetan, ja, der gesagt hat einfach, ja, es kann halt auch wieder was passieren und so weiter. Und es ist nicht so, ne? Also es, man hat auch auf die Möglichkeit, beim Radfahren Dinge auszuprobieren und nicht quasi alle kommen gleichzeitig in die Wechselzone und dann kommt es eh nur aufs Laufen drauf an. Und die schnellen Läufer entscheiden das dann für sich. Da gehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig mit, denn ich meine, wir haben doch alle noch die Bilder aus Nizza noch vor Augen. Also ich fand das
ja
großartig.
Ja, oder aus Marbella.
Ja, also ich für meinen Teil fand es großartig, wenn viele Leute gleichzeitig zusammen in die, auf die Laufstrecke gehen.
Aber was gibt es Spannenderes als ein Sprintduell auf der Zielgeraden? Also
eben,
das, was soll denn spannend daran sein, wenn das Rennen nach 180 Kilometer auf dem Rad schon entschieden ist, weil derjenige 16 Minuten Vorsprung hat?
Ja, das Argument der Pros ist halt, es werden viele versuchen, vorne rauszufahren und werden dann beim Laufen explodieren und werden eingeholt werden. Sam Laidlaw vorbei, ne, haben wir auch noch, ja. Ist das aber, keine Ahnung. Also ich.
Es macht diese Ausreißversuche auf jeden Fall einfacher.
Ja, und es macht es auch interessant. Also und, da geb ich dir noch recht, aber
man kann auch sagen, Jelle Gehns, zum Beispiel jetzt nochmal auf die 73-WM zurückzukommen. Ja. Ich sag mal, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, Jelle Gehns stärkste Disziplin ist nicht das Radfahren. Und dass er in Marbella da mit der Spitzengruppe mithalten konnte und dann auch mit Christian Blumenfeld da vorne mitgefahren ist, hat mich damals schon überrascht. Und daraus hat sich halt erst dieses krasse Duell dann von den beiden ergeben. Und ich glaube, wenn es jetzt eine 20-Meter-Regel da gegeben hätte, glaube ich nicht, oder könnte es sein, dass Jelle Gehns da vielleicht gar nicht mitgefahren wäre.
Ja, also das werden wir alles sehen. Es ist auf jeden Fall ja eine neue Komponente. Wir werden sehen, was das für Auswirkungen letztendlich hat. Du hast eingangs gesagt, bei der T100 gibt es das ja schon. Ist natürlich ein anderes Format, ist natürlich nicht so lang. Aber auf der anderen Seite hat es da jetzt auch nicht dazu geführt, dass es alles auseinandergerissen ist. Zumindest nicht auf dieser kürzeren Distanz, muss man sagen. Also ich meine, da haben wir es ja auch schon öfter gesehen, dass
ja,
es einfach
okay, wenn du Hayden Wild und Rico Bogen dir anguckst, die dann trotzdem mit 5 Minuten Vorsprung vom Rad gekommen sind oder so, und dahinter war ja auch kaum immer Nachführarbeit. Es gab zwar immer Gruppen, und auch in Dubai gab es ja diese Gruppe, die dann eine Runde zu viel gefahren sind, aber es waren ja auch dann 3 Athleten mit Hayden Wild, mit Martin van Riel und Mathis Magirier.
Vielleicht war das einfach schon so eine innerliche Aufgabe, wenn man gesehen hat, dass Hayden Wild vorbeigefahren ist, dann ist dann auch nicht
dann
mehr wirklich viel zu holen.
Dann muss man
auch
keine Nachführarbeit mehr leisten.
Ja, dann ist es eigentlich schon egal. Ja, okay, ist was dran vielleicht. Ja, möglicherweise. Also das wird man definitiv sehen. Ich meine, es gibt ja so Athleten, die auch Bock haben auf Ausreißen, die auch mal richtig draufdrücken und anderen wegfahren und so weiter. Und ja, wenn es dann dazu führt. Ich so aus Zuschauersicht hatte ich nicht das Gefühl, das muss ganz, ganz, ganz dringend geändert werden. Mhm. Wenn die Profis das so sehen und alle das so wollen, von mir aus.
Ich sag mal, die starken Radfahrer wollen das. Der Rest... Das ist, glaube ich, egal.
Ja, möglicherweise.
Wie es Gustav Iden so schön gesagt hat, 12 oder 20 auf dem Rad interessiert das keinen, woanders ist es wichtig.
Ja. Oh mein Gott, ich schlag mit der Stirn ins Mikrofon ein. Ja, Zitate sind wichtig, die muss man ab und zu mal anbringen. Vielen Dank dafür, Jan, dass du uns dieses Stück Sportgeschichte hier näher gebracht hast. Ja, genau, Instagram, gute Quelle für sowas. Ja, was kann man noch sagen zu dieser Regel? Es wurden keine konkreten Zahlen veröffentlicht. Das finde ich so ein bisschen schade eigentlich. Mhm. So, ne? Ich hätte gerne so Wattwerte auch gesehen und so weiter.
Es gab eine X-Achse, aber die war nicht beschriftet.
Genau, es gab so Vergleichsdiagramme, wohlweislich, weil ich glaube, die haben sich natürlich auch irgendwie dann unterhalten und mussten natürlich auch ja irgendwie einen Wert festlegen, Wattwerte, mit denen sie fahren und so weiter. Ja. Und möglicherweise sollte das auch nicht an die Öffentlichkeit. Aber ich finde es gut. Also ich finde, dann ist man jetzt auch mal ein bisschen näher dran, dass man sagen kann, okay, jetzt ist es auch getestet. Also es wurden auch laut Ironman und auch laut der Sportler halt auch alles wirklich sehr, sehr, sehr akribisch durchgeführt, bedacht mit Sensoren und so weiter, mit dem Abstandsmesser, dass man einfach wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so aus dem Bauch raus, sondern das sind valide Daten, mit denen man da arbeiten kann. eine Frage, die sich bei mir sofort aufgestellt hat, und damit wären wir auch mit dem, was noch fehlt. Also Ironman hat gesagt, es wird jetzt geändert und es steht aber noch aus, die neuen Wettkampfregeln von Ironman. Mhm. Denn darin wird festgelegt werden, wie das abzulaufen hat, ne? Also quasi, wie viel Zeit hat man fürs Überholen zum Beispiel. Denn das ist ja was man immer schon auch im Hinterkopf haben muss. Du hast vorhin angesprochen, die nun viel, viel größere Kette, und wenn ich da an Hawaii denke, da, also der Highway, der wird gut, eine gute Perlenkette wird er bilden. Das wird sehr, sehr, sehr lang. Und wenn man ja ein schlechtes Schwimmen hatte und sich entschließt, da zu überholen, dann wird das mit den bisherigen Sekundenzahlen sehr, sehr, sehr schwierig sein, die man hat. Also da sind sie noch nicht so richtig mit rausgekommen.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die, vorher waren es ja 25 Sekunden, die man Zeit hatte zum Überholen, dass es auf 40 Sekunden angehoben
wird. Das war zumindest das, was die Athleten sich gewünscht haben. Mhm. Ich denke auch, dass das kommen wird, weil das, ja, ich meine, das will ja auch niemand, dass man nicht mehr überholen kann, weil man eben nicht mehr zum Überholmanöver ansetzen kann, weil es dann ganz klar ist, man schafft das nicht in der Zeit, nach vorne zu kommen. Es muss ja auch irgendwie der Anreiz dann auch da sein, sonst hätte man sich es auch sparen können. Also das steht noch aus, und was ich persönlich auch noch nicht, was ich mich auch gefragt habe, wie sieht's hinten aus bei den Age-Groupern, die sehr, sehr schnell sind, für die es übrigens nicht gilt, ich weiß nicht, ob wir es eingangs gesagt haben, es gilt nur für die Profis, bei den Age-Groupern bleibt alles beim Alten. Und das ist eben möglicherweise Teil dieser Herausforderung, dass wenn sehr, sehr, sehr schnelle Age-Grouper, die nach den Frauen gestartet sind und dann in dieses Frauenfeld, in das hintere Frauenfeld reinfahren, wenn für die dann eine andere Abstandsregelung gilt als für die Profis. Da fahren dann zwei parallel nebeneinander. Also das wird auch sicherlich irgendwie, wird man definieren müssen. Denn ich meine, wenn man dann als schneller Age-Grouper eine Frau überholt, die 20 Meter hinter einer anderen Frau fährt, dann ist die Lücke für einen selber groß genug, dass man da reinfahren dürfte. Ja. Also nach bisherigen
Kenntnis. Für Age-Grouper ist es kein Problem. Aber genau. Ja.
Das wird man dann sehen, ob das auch tatsächlich so dann erlaubt ist oder ja, wie das geregelt wird. Also da sind wir sehr, sehr gespannt. Soll jetzt im März veröffentlicht werden, die Wettkampfregeln, klar, Pro Series geht los, da muss alles klar sein vorher, und dann werden wir sehen, wie sich das gestaltet. Ich bin gespannt. Am Ende, vielleicht ändert sich gar nicht so viel, aber vielleicht fassen sich mehrere Athleten ein Herz und sagen, jetzt gehe ich's an, jetzt versuche ich's, ab dafür. Schauen wir mal. Der Windschatten. Das wollten wir noch abgehakt haben. Und kommen wir zum Wochenende. Das erste Rennwochenende der Saison. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja, genau. Challenge Sir Banias hat stattgefunden.
Schon und zum zweiten Mal jetzt.
Genau, ein Rennen in den Arabischen Emiraten unter kuriosen Bedingungen. Ein Kreuzfahrtschiff ist involviert. Wir haben auf trimac.de darüber berichtet. Unser Chef Frank war vor Ort, ist mitgeraced und hat aber beobachtet, was passiert ist. Jonas Schomburg hat gewonnen bei den Männern. Ein Einstand nach Maß, kann man sagen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, er hat noch ziemlich viel in der Woche davor trainiert und hat das Rennen eigentlich nur mal so mitgenommen, auch wenn natürlich eine weite Reise dahinter lag. Aber ja, richtig gut gemacht das Ganze. Das war eine verkürzte Mitteldistanz, also 1,9 Kilometer Schwimmen waren es, aber dann nur 82 Radfahren und 19,5 Laufen. Das Ganze hat er in entspannten 3 Stunden 13 gemacht. mit 5 Minuten Vorsprung vor Pierre Lecor, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt ist.
In der Tat, ja. Also das hat Jonas Schomburg danach auch gesagt. Er hat gesagt so, ja, also da waren schon ein paar dabei, wo er wusste, das wird auf jeden Fall schnell beim Laufen. Und ja, du hast es gesagt, einfach so mal mitgenommen. Ich meine, da hat er ja gute Erfahrungen mitgemacht mit, ich gehe mal Anfang der Saison, guck mal, was passiert. Ja. Wir erinnern uns alle an das letzte Jahr, wo wir einfach alle da staunend gesessen haben irgendwie vor diesem Jahr, was sehr vieles im Angebot hatte, verschiedenste Rennen, verschiedene Distanzen, viel Drama, aber eben auch wirklich beeindruckende Leistung. Und ich bin wirklich gespannt, wohin ihn das jetzt führt. Aber ich meine, das ist letztendlich, es ist nicht mehr als ein guter Einstand, aber er selber hat dann gesagt im Interview danach, es ist tatsächlich auch ein bisschen besser, als er gedacht hat.
Ja, also für ihn ging es ja auch erstmal darum, irgendwie wieder so ins Racing reinzukommen, jetzt seit ein paar Wochen wieder im Training, wieder ja die Werte zu sehen, die er dann auf dem Rad so in einem Rennen tritt, wie er sich dabei fühlt, wie ihm das gelingt, so ein Rennen auch wieder unter Kontrolle zu bringen einfach, weil er kommt natürlich immer vorne mit aus dem Wasser und versucht dann natürlich auf dem Rad irgendwie so gut es geht, alle in Schach zu halten und erstmal wieder so in dieses Feeling reinkommen nach der Winterpause und so wieder Entscheidungen zu treffen in einem Rennen, auch unter Druck. Und so wie es scheint, hat das ganz gut geklappt auf jeden Fall.
Absolut. Ganz gut geklappt hat es auch für Merle Brunet. Die ist Vierte geworden, zum zweiten Mal. Die ist im letzten Jahr auch schon Vierte geworden. Die hat das auch so mitgenommen. Das hat es ja auch viel da unten unterwegs, auch so E-Sports und so, war die schon oft in Abu Dhabi. Es ist ja immer, ich finde es immer wieder interessant. Sie arbeitet als Ärztin und muss sich quasi frei nehmen für solche Rennen und Urlaub nehmen und gucken, dass das hinhaut. Und diese Challenge-Rennen, sowas wie jetzt hier, das ist natürlich für die Profis, ist das natürlich eine gute Abwechslung. Sie werden komplett, sie müssen, glaube ich, der Flug müssen sie selber zahlen und vor Ort wird sich um alles gekümmert und alles ist mit drin. Und ja, wenn man dann noch ein bisschen Preisgeld mit nach Hause nimmt, umso besser.
Ja, klar. Das hat sich gelohnt. Und ja, du hast gesagt, für sie das zweite Mal vierter Platz. Sie fand es auch, dass das Rennen richtig gut war. Sie hat ja viel ins Schwimmen investiert jetzt wieder, weil da muss man ganz klar sagen, das ist nicht ihre stärkste Disziplin. Das war diesmal auch mit Neo, also ein bisschen besser für die etwas langsameren Schwimmer. Und sie ist natürlich einfach eine richtig starke Radfahrerin. Sie kommt ja eigentlich aus dem Duathlon, ist mehrfache Duathlon, Langdistanz- und Mitteldistanz-Weltmeisterin. Und sie sagt auch, diese Laufstrecke, die, glaube ich, nur 2,5 Kilometer lang war und dann immer in Runden gelaufen wurde. Das ist wirklich sehr kurz. Aber sie meinte, das war für sie eigentlich ganz gut, weil sie ist so eine, ich glaube, Konkurrenzsau, hat sie es gesagt. Und sie sieht gerne die Konkurrenz vor sich und das hat sie nochmal ein bisschen gepusht auf jeden Fall.
Mach's doch nochmal komplett. Kannst du uns das Podium aufzählen? Hast du es offen gerade?
Jawohl. Bei den Frauen hat Katrin Gresbøl-Christensen gewonnen aus Dänemark. Die war ja zum Beispiel auch schon beim Ironman Hamburg am Start. Hat letztes Jahr den Ironman Schweden gewonnen und den Ironman 73 Krakau, ist Elfte geworden auf Hawaii. Zweite war Natalie Van Coverden und Ellie Salthaus, beide aus Australien. Und dann Merle Brunet auf Platz 4 vor Jolien Vermeulen und Finella Langridge auf Platz 6.
Ja.
Bei den Männern, wie angesprochen, Jonas Schomburg vor Pierre Lecor. Dritter wurde Josh Ferris aus Australien vor Peter Hemerick, Max Stapley. Alles keine Unbekannten.
Genau, Dominik Sauvayer auf Platz 10 habe ich noch als zweiten deutschen Athleten in die Top 10. Spannend wurde es dann im Interview danach. Frank hat Jonas Schomburg interviewt und hat ihn ein bisschen gefragt, so, wie sieht's denn aus und so weiter, was gibt's denn so in dieser Saison? Und da hat er überraschend ausgepackt, finde ich, ne? Was er sich so vorgenommen hat. Und bevor wir über den Einstand reden, ist ein Stichwort natürlich hängen geblieben. Rot wird eins seiner Hauptziele in diesem Jahr, neben Hawaii. Das ist ja schon mal eine Ansage. Erstens halten sich die Athleten für gewöhnlich ziemlich zurück, was Rot angeht, wann das so verkündet wird. Das ist
meistens so Ende Februar der Fall.
Genau, und meistens macht der Veranstalter ein ziemlich großes Bohai darum, wer denn jetzt so an den Start geht. Jetzt haben wir es halt hier mal gehört. Einer der Besten, vielleicht der beste Deutsche auf der Langdistanz, das gilt zu diskutieren. Was sagst du?
Momentan auf jeden Fall, wenn man nach den aktuellen Ergebnissen geht, muss man das einfach so sagen und er hat ja auch in Rot im vergangenen Jahr schon gute Erfahrungen gesammelt, hat das Rennen ja schon beim Debüt fast gewonnen, musste sich dann nur Sam Laidlaw geschlagen geben. Das war ja immer noch, wenn ich an diese Geschichte zurückdenke, dieser spontane Start in Rot nach dem Lenker-Desaster in Frankfurt und ich glaube, er hat einfach mal Bock, das Rennen zu gewinnen. Kann ich auch nachvollziehen und für ihn wird das der erste große Saisonhöhepunkt, dann natürlich noch der Ironman Hawaii Und davor steigt er schon jetzt beim 73 Oceanside in die Saison ein und macht dann noch den Ironman Texas, wo der ja dann im besten Fall dann auch die Hawaii-Quali gleich bei rausspringt.
Ja, ich glaube, in Oceanside und Texas wird man sich mächtig auf den Füßen stehen. Ich habe auch vorhin mal geguckt, Ironman hat so eine, in seiner Anmeldeliste gibt so ein Ampelsystem sozusagen, für welche Rennen kann man sich anmelden, grün, welche wird es möglicherweise knapp, also wird es vor Ende der regulären Öffnungszeit geschlossen und rot, man kann sich noch nicht anmelden oder das Zeitfenster ist um und sowohl Oceanside als auch Texas stehen schon auf gelb. Also das wird eng. Da wollen einige.
Und bis dahin sind ja noch 2 Monate.
Ja, also.
Oder 3 sogar.
Ich meine, klar, es bietet sich natürlich an. Ja. Haben wir natürlich auch schon ewig viele auch schon gemacht. Dieses Doppel, wenn man dann schon mal rüberfliegt als europäischer Athlet und so weiter, dann ist das natürlich was sich auch irgendwie anbietet, dann diese Kombi zu machen. Aber klar, es gibt viele Quali-Plätze, aber auch eben voraussichtlich so viele Namen, die schon gesagt haben, dass sie da an den Start gehen wollen, dass das ganz schön eng wird da vorne. Aber, ja. Und ich finde, das ist halt auch das Interessante an Jonas Schombock, er ist einfach so ein Typ, der nach diesem Jahr und auch eigentlich ja schon gleich nach Beginn des Jahres im vergangenen Jahr, das auch so für sich annehmen kann und sagen kann so, naja gut, okay, offensichtlich bin ich wohl dabei in der Weltspitze und dann kann ich die Dinge auch gewinnen.
Ja,
scheint er sich nicht.
Oder auch eine Weltbestzeit knacken. Aber das war ja immer noch so das Diskussionsthema. Er ist dann schnell aufs Wetter umgestiegen. Und das fand ich sehr. Frank hat ihn dann gefragt, wie ist, also wenn du schon in Rot startest, wie ist das dann mit der Weltbestzeit? Und dann meinte er, ja, man hört ja auch, dass vielleicht auch andere gute Athleten da sind, dass das Feld in Rot dieses Jahr vielleicht sehr, sehr gut wird. Vielleicht sind Athleten aus Norwegen da. Vom Vorjahressieger hört man auch, dass er vielleicht im Frankenland sein wird. Und dann hat Frank ihn gefragt, und mit der Weltbestzeit, wie sieht es da aus? Da meinte er, ja, muss man ja mal schauen, ne? Mit dem Wetter ist ja auch immer, das Wetter muss gut sein und die Beine müssen passen und so. Und aber er meinte, wenn andere das in Angriff nehmen, dann, also wenn andere das können, dann kann er das auch.
Ja, genau das meine ich, dass er dann einfach sagt so, ja, okay, ich muss jetzt nicht der Erste sein, der davon redet, aber klar, wenn ich hier gewinnen will und die anderen wollen Weltbestzeit machen, dann muss ich das wohl auch tun, so, ne? Und das ist halt, finde ich sehr interessant, weil es gibt ja dann doch auch unterschiedliche Athletentypen und auch gerade so in Deutschland hatten wir auch öfter dann auch schon Athleten, die schon so an der Weltspitze auch gekratzt haben oder auch zur Weltspitze gehört haben, die aber ja sehr diplomatisch geantwortet haben auch und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt jemand mit Jonas Schomburg, der so auf Attacke geht und auch der auch gesagt hat, er will auch verschiedene Formate auch wieder machen und einfach, das ist ja auch seine große Stärke, dass er das auch offensichtlich ja auch hinbekommt, ne? dass er das kann und ich bin sehr gespannt auf den Aufbau der Saison, aber diese Kombination aus Höhepunkt in Rot und dann Hawaii bei entsprechender Qualifikation natürlich und man muss gesund bleiben und so weiter, das kann schon was werden. Also es ist schon so aus Fansicht, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl, da aus deutscher Fansicht auch noch ein weiteres Eisen mal wieder im Feuer zu haben.
Auf jeden Fall. Und er meint ja auch, also nicht nur Langdistanz- und Mitteldistanzrennen, sondern auch TO100 steht ganz klar bei ihm im Plan. Und da hat er auch schon Erfahrungen gesammelt, auch sehr gute Erfahrungen schon, sogar mit der Ironman WM ja in den Beinen im vergangenen Jahr. Ich glaube, auch über Vorbelastungen und so macht er sich gar keinen Kopf. Der macht einfach ein Rennen. Und wenn, ja, da habe ich Zeit an dem Wochenende, dann mache ich das Rennen halt.
Ja, umso mehr hoffe ich so aus Fansicht so oder werden seine Fans hoffen, sagen wir es mal so, dass der Aufbau wirklich auch, weil der hat ja letztes Jahr, da gab es halt viele Unwägbarkeiten in dem Aufbau, muss man ganz einfach sagen. Und wenn das jetzt ganz klar ist, dann ich rufe ihn einfach mit aus zu den Top-Favoriten jeweils. Kann mir nichts passieren.
Nö.
Also Bei den Ergebnissen kann man das so machen,
sagen,
ne?
Ja.
So sehe ich das auch. Also ich glaube, da werden wir noch viel Spaß haben, vor allen Dingen auch an der Renngestaltung, vor allen Dingen dann jetzt auch mit der neuen Abstandsregelung, weil darüber muss ich in Jonas Schomburg in den seltensten Fällen Gedanken machen, weil wo er ist, da ist nach vorne niemand mehr in den meisten Fällen auf dem Rad. Ja. Schönes Ding. Einer, du hast es vorhin schon gesagt, das Wort Norweger ist gefallen, aber bevor wir dazu kommen, machen wir mal kurz ein bisschen Werbung. Und zwar in eigener Sache. Für unseren eigenen Shop. Valentinstag steht vor der Tür, Jan. Hast du das in deinen Kalender reingeschrieben?
Natürlich.
Natürlich. Und hast du schon Geschenke? Für dich selber zum Beispiel. Aus reiner Selbstliebe.
Das noch nicht.
Oder zum Sport.
Aber
zum
hast
Triathlon.
Du da was für mich?
Ich hätte was für dich. Ich möchte hinleiten. Wir haben nämlich passende Geschenke für alle, die sich oder anderen eine Freude machen wollen, die was mit Triathlon zu tun haben. Unsere I Love Try Valentins Kollektion. Die ist online bei uns im Shop. Macht da mal einen Stopp in unserem Shop und guckt euch die I Love Try Valentins Kollektion an. Hoodies, Shirts, Tasse, alles gut. Also für die Liebe zum Triathlon, für alle, deren Herz für Schwimmen, Radfahren und Laufen schlägt, ist da was dabei. Und den Link dazu, zu dieser Kollektion, den findet ihr. Wie immer, wo findet man den?
In den Shownotes natürlich.
Absolut richtig. Ja, wenn das Stichwort Norweger fällt, dann fällt da natürlich der Name Christian Blumenfeld. Und ich musste so schmunzeln letzte Woche, als ich so ein bisschen durch seine Bilder durchgescrollt habe. So hat so ein paar, ne, wie man das so macht, ein paar Bilder gedroppt, wie die jungen Leute
gedumpt,
sagen.
Gedumpt, Fotodump.
Ach, gedumpt, siehst du da scheiße wieder. Ja, also okay.
Aber daran, taking a dump ist auch was anderes, ne?
deswegen, das wollen wir nicht weiter diskutieren. Aber es gibt niemanden im Triathlon, der mit einem kleinen, scheinbaren Schnipsel aus einem Labortest alle so in Aufregung versetzt wie Christian Blumenfeld.
Aber wirklich alle. Alle sind ausgerastet und jede Website, die im, ich sag mal, annähernd was mit Ausdauersport zu tun hat, hat das einfach vermeldet. Und ich habe eine Woche quasi nichts anderes gesehen.
Was ist passiert?
Christian Blumenfeld war im Labor und man hat einen Screenshot gesehen von er hat einen Bildschirm abgefilmt.
Ein kleines Video.
Ein Bildschirm abgefilmt.
Mächtig pumpen nach einem Test offensichtlich.
Wo ein VO2 Max-Wert dargestellt wurde, der bei 101,1 lag.
Weltrekord, ruft da der eine oder andere.
die höchste VO2 Max aller Zeiten könnte man annehmen. Also dreistellig ist schon eine Hausnummer.
Verrückt. Du hast ja Sport studiert, im Gegensatz zu mir. Ja. Ich kann das überhaupt nicht einordnen. Ich habe mich nur über die Kommentare gefreut. Also ich war nur ich saß mit Popcorn daneben und habe alles gelesen. Aber du kannst das ein bisschen einordnen mal für uns. Vielleicht zumindest versuchen.
So den Wert generell?
Ja, kann das sein? Hat das was mit der Länge zu tun, die ja da gelaufen ist? Ist das Gerät kaputt, wie einige gesagt haben? Dann hat einer da war ganz viele Formeln standen da drin. Da wusste ich, bin ich ganz schnell wieder ausgestiegen. Versuch doch mal eine Einschätzung.
Ich sag mal, sein kann das auf jeden Fall. Und die Norweger, auch was man von Gustav Iden und von Christian Blumenfeld in den vergangenen Jahren immer wieder gehört hat, ist schon so, dass sie immer eine sehr hohe VO2 Max hatten, auch im Bereich über 90 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Also das ist der relative Wert, nicht der absolute Wert. Der absolute wird ja dann in Litern quasi angegeben, Liter Sauerstoff, die man in der Minute dann verbraucht oder aufnehmen kann. Und der relative Wert ist dann quasi auf das Körpergewicht gemittelt. Und man kann jetzt natürlich sagen, 101,1 ist natürlich sehr hoch. Wurde denn das richtige Körpergewicht auch angegeben, dann bevor man die Messung gemacht hat? Das macht man eigentlich im Normalfall, stellt man sich nochmal vorher auf die Waage und gibt das richtige Körpergewicht dann ein. Das haben wir natürlich nicht gesehen, dass Christian Blumenfeld das gemacht hat. Deswegen kann man dann sagen, okay, weiß ich nicht, ob es da mit rechten Dingen zugeht. Und aufgefallen ist auch noch, dass der respiratorische Quotient, also der sagt quasi an, welche Metaboliten du verstoffwechselst. Also wenn er unter 1 liegt oder eher niedriger ist, dann bist du schon noch eher so, dass du mehr Fett verstoffwechselst. Und je höher der wird, desto mehr nimmt der Anteil von Kohlenhydraten zu. Und der Quotient lag bei Christian Blumenfeld bei dem Screenshot bei 0,93. Also
niedrig.
Niedrig. Und deswegen ist dann die Frage, ob das alles richtig ist und ob da alles richtig kalibriert wurde, etc. Weil dieser Wert deutet nicht auf eine maximale Ausbelastung hin.
Ja, das Interessante ist ja immer auch, wer früher schon die Podcast mit den Norwegern gehört hat und auch mit ihrem ehemaligen Trainer Olaf Alexander Bu, der ja auch dann die Tests immer durchgeführt hat früher und so weiter, der ja immer gesagt hat so, uns ist dieser Wert überhaupt gar nicht wichtig, weil ne die Relation ist wichtig und so weiter und der fällt dann mal so ab und zu und das finde ich ist das Spannende an der Geschichte, ist ja, dass dieser kleine Schnipsel da nicht zufällig reingeraten ist, sondern Das macht er ja ganz, ganz bewusst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so wegballert, wie er sich da weggeballert hat und dann quasi schauspielert, um quasi dieses aufzunehmen mit einer falschen Kalibrierung.
Ja.
Also diese Fantasie fehlt mir dann schon, dass da so viel Energie reingesteckt wird.
Auf gar keinen
wird.
Fall. Also das würde ich auch sagen. Der findet das einfach witzig.
Ja,
und
genau.
Also er weiß, dass einfach alle darauf anspringen werden.
Genau, und das ist der Punkt. Und das finde ich so lustig, dass er das dann reinnimmt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es ganz, ganz, ganz viele Athleten gibt. Es gibt die das wirklich verunsichert. Ja. Es gibt ja natürlich so Leute wie, keine Ahnung, Morgan Pearson, so, wie könnte es anders sein? Who cares? Schreibt er drunter. Sein Signature-Spruch, das gehört sich natürlich dann auch. Oder was habe ich noch gesehen? Sam Laidlaw hat irgendwo geschrieben bei irgendeinem anderen Ironman-Post, ich habe gerade 102 gemacht oder so, irgendwie, was ist los mit euch? Und es gibt dann doch die ein oder andere witzige Reaktion darauf. Aber ich glaube schon, es gibt den einen oder anderen, den das auch wirklich verunsichert. Das finde ich sehr interessant, so Psychospielchen. Ja. Das macht er richtig gut.
Dafür, die nehmen das aber auch einfach alles mit Humor. Die nehmen ja nichts ernst. Nur im Training abliefern, das nehmen die ernst. Und dann im Wettkampf. Aber ansonsten gehen die mit so einer Lockerheit immer an diese Sache ran. Und die wissen einfach, dass die Leute auf Werte von denen abfahren und so. Und weil da immer so ein großes Theater drum gemacht wurde. Und du hast gesagt, mit Olaf Alexander Bu, als er noch der Trainer von denen war und mit der wissenschaftlichen Methode und Norwegian Method und wie viele Jahre darüber geredet wurde. Und mit dem Projekt, wir wollen in Paris gewinnen. Und dann war es ja schon in Tokio der Fall, dass das Gold gewonnen wurde. Und auch die Videodokumentation, die es dann immer dazu gab und die Arbeiten im Labor, was man immer von denen gesehen hat und mit Stuhlproben etc., tagelangen Messungen ich glaube einfach, die Leute interessieren sich sehr dafür, was sie machen, einfach weil sie es interessant finden und weil diese Werte einfach polarisieren und genau das, wie du sagst, macht sich Christian Blumfeld zunutze, der das einfach nur lustig findet und ja, ein bisschen die Gerüchteküche einfach ins Brodeln bringen will.
Und alles wäre nur Schall und Rauch, wenn die Ergebnisse nicht dazu stimmen würden, ne? Dann das ist ja das Interessante.
Du kannst eine hohe V2 Max haben, wie du willst. Wenn du die Rennen nicht gewinnst, ist es auch egal.
Ja, und gut, er selber sagt, ne? Er wertet sein Jahr relativ schlecht, weil er einfach sagt, bei den entscheidenden Rennen, wo es drauf ankam, er hat zwar sonst alles gewonnen, außer Oceanside, wo er halt durch einen Platten ausgebremst wurde. Dann hat er nochmal beeindruckende Laufzeit hingelegt. Aber die entscheidenden Rennen, die WM-Rennen, da hat er nicht gewonnen, das war sein Ziel. Von daher verkackt, also aus seiner Einstellung und auf ein neues in diesem Jahr. Und was du gerade nochmal gesagt hast, diese Lockerheit und so weiter, das ist ja auch ja keine Show. Das haben wir ja schon selber so oft erlebt im Umgang mit denen auch, ne? Dass du wirklich gesagt hast, in der Rennwoche in Nizza, wo sich alle anderen einigeln und sagen, nee, der eine Pressetermin, der geht noch vielleicht gerade, alle nicht. Es gibt auch andere, Jonas Schomburg zum Beispiel ist da auch locker. Aber es gibt viele, die sagen, nee, ich mache Medien, aber wir bündeln das und dann so und so weiter und so fort. Und das ist auch vollkommen verständlich. Jeder soll das auch anders machen und so weiter. Aber wie die Norweger das gebündelt haben, das war schon was anderes. Die haben das gebündelt und haben gesagt, ey, wir sind da in diesem Shop, da haben wir uns eingemietet, kommt alle. Wir machen vorher machen wir Interviews und dann gehen wir laufen zusammen.
Ja.
Und das war ja Wahnsinn. Da waren ja Hunderte, die mit denen Autogramme haben wollten, die natürlich Fotos mit denen machen wollten, die angefasst haben, umarmt, die gesagt haben, die ihnen nochmal erzählt wollen, wie inspirierend das ist und die unbedingt noch mit denen laufen wollten. Wenige Tage vor diesem Dreifach-Triumph haben die da einfach Spaß gehabt und auch nicht irgendwie aufgedrückt oder so, dass sie gesagt hat, so ja, Jungs, ihr müsst das jetzt machen und irgendwie seht zu, dass ihr damit klarkommt. Ich weiß noch ganz genau, wir haben noch das Interview mit Gustav Iden noch gemacht in dem Laden und das Management hat dann gesagt, irgendwie so, ja Christian, du bist durch, irgendwie so. Und dann hat er gesagt, ich gehe schon mal raus. Ich tauche schon mal ein. Ich habe Bock, Fotos zu machen mit denen und so. Weil die haben da gewartet und dann ging die Tür auf und da war Applaus. Also wirklich Jubel, als sie ihn einfach nur gesehen haben. Und das ist einfach diese Lockerheit. Und ja, ich meine, die Saison ist spektakulär. Geendet kann man nicht sagen, weil die 73 WM halt noch ganz zum Schluss gab. Aber spektakulär ist sie trotzdem geendet mit dem Sprint.
Ja, spektakulär war es.
Ja, und irgendwo ist das ja auch das Schöne, dass es auch Leute gibt, die dagegen halten. Und wir werden sehen, wofür das gut ist. Aber vorhin die Kombination Texas, Oceanside, haben wir schon gehört. Ich glaube, da wird auch Norwegisch gesprochen.
Wirklich? Glaubst du, die machen da nochmal? Obwohl, haben sie das schon gesagt? Also Neuseeland auf jeden Fall, dann Geelong.
Ja, und dann, also sie haben gesagt, ihr erster Rennblock beginnt Anfang März und endet zu der Zeit, wo Texas ist. Also von daher gehe ich da einfach, ich habe das mal so interpretiert, dass das so sein wird. Ja, und ich meine letztendlich, sie müssen ja auch, also, ne, also die müssen die, also ja. Bis auf Kaspers Dornes müssen sie sich halt auch qualifizieren, ne, das ist halt, man sagt dann immer so, ja, ist ja so einfach, aber auch da muss man es erstmal machen, man darf keine Defekte haben und so weiter, wie gesagt, große Konkurrenz, das muss auch alles erstmal klappen mit der Quali und vor allen Dingen, wenn du die Pro Series im Blick hast und ich meine, den Check, den hat Christian Blumenfeld ja, weiß ja, wie groß der ist und wie der schmeckt. Wenn er den nochmal haben will, dann musst du natürlich auch die perfekten Rennen abliefern mittlerweile, fast. Also, ja. Wie gesagt, Ausrutscher verboten, ne? Das haben wir schon oft gesagt. Jo, also so viel zu Christian Blumenfeld. Ich bleib da dran. ich guck mir das weiter an, nehme mir mein Popcorn und schau mal, wie sich das entwickelt. Entwicklung, finde ich, ist ein Stichwort und auf den bin ich ebenso kann man fast nicht sagen, aber wo ich auch sehr, sehr drauf gespannt bin. Ich möchte auf einen Lesetipp, sage ich mal so, auf unserer eigenen Website, auf trimerk.de, nämlich haben wir eine kleine Geschichte über Justus Nieschlag, der ja auch wieder vor einem, ja, wie soll man sagen, Comeback steht. Und weil wir vorhin über Jonas Schomburg geredet haben und so weiter, Justus Nieschlag war ja auch einer, als er von der Kurzdistanz auf die längeren Formate. Er hat ja immer schon mal so Ausflüge gemacht zwischen davor schon, als er noch Kurzdistanz da war. Die waren immer alle schon sehr, sehr, sehr erfolgreich und dann hatte er auch schon ein gutes Jahr, aber dann lief es auf einmal nicht mehr so gut. Und man hat sich so gefragt, woran liegt das jetzt bei ihm und er selber sich auch. Und dann wurde irgendwann die Ursache gefunden. Eine Krankheit, kann man das so sagen? Eine Krankheit, ein Defekt, bei dem die Blutzufuhr abgeknickt wird, quasi bei den, wo die Arterien so betroffen sind in der Aero-Haltung, dass einfach nicht genügend Blut in die Beine fließt und dass eben unter hoher Belastung auf einmal nicht mehr die Belastung möglich ist, die eigentlich möglich sein sollte. Und das hat er alles operieren lassen und so weiter und steht jetzt tatsächlich vor der Comeback-Saison. Es steht auch noch aus, ob das alles so richtig hundertprozentig funktioniert hat, also ob er wieder der Alte werden kann. Aber sollte ihm das gelingen, werfe ich hier einfach mal in den Ring, dass Justus Nieschlag auf jeden Fall einer ist, der, ja, den man richtig auch auf dem Schirm haben muss. Für was auch immer er sich dann entscheidet, in welche Richtung er gehen will. Ob er erstmal bei 70-3-Format bleibt oder ob er die Langdistanz auch ins Auge gefasst hat. Aber da finde ich, ist er ein ganz, ganz, ganz interessanter Kandidat. Und eine schöne Geschichte. Wollte ich immer so fallen lassen.
Auf jeden Fall. Jetzt nicht zu viel davon vorwegzunehmen, den Lesetipp, den möchte ich natürlich so stehen lassen. Aber es war ja schon so, dass das schon ein sehr großer Eingriff war, auch den er da hat machen lassen und dass ihm auch in Deutschland von dieser Operation abgeraten wurde und er dann extra nach Belgien ja gegangen ist, um sich dann dort operieren zu lassen. Und die Arterie, die ja im Becken geknickt wurde dann, wo dann der Blutfluss gestört wurde, die wurde dann geöffnet und mit einem Patch erweitert und unser Kollege Lars, der den Artikel geschrieben hat, hat es dann so beschrieben wie das Flicken von einem Fahrradschlauch und das fand ich so bildlich vorgestellt bei einer Arterie. Muss man auch erstmal wollen.
Ja, also beide Beine auch betroffen und so weiter und das ist tatsächlich so, auch dass bei ihm, so schreibt Lars es tatsächlich, dass man sagen konnte, entweder das funktioniert oder die Karriere ist vorbei, weil dann ist er nicht mehr, also er war halt nicht mehr konkurrenzfähig da, wo er eigentlich hingehört. Und ja, Daumen sind natürlich extrem gedrückt und dass da ein Athlet zurückkommt, ja, der da wieder anknüpfen kann bei Siegen auf der 70-3-Distanz und Podium bei T100 und so weiter. Da könnte was hoffentlich für diese Saison gehen.
Ja, und für ihn hat das jetzt auch erstmal 2 Monate keinen Sport bedeutet. Er durfte nicht mal Krafttraining machen, weil der Blutdruck dann einfach zu hoch gewesen wäre und das das ganze System natürlich betrifft. Und ich glaube, das wird ein langer Weg wieder an die Spitze, wenn er wieder zurück zur alten Form finden darf auch. Ja. Aber ich glaube, dann kann das wieder gut werden.
Ja, sind noch ein paar Wochen hin, aber so März, Da sind so die Tage der Entscheidung, hieß es, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Und dann, ja, werden wir sehen, wie die ersten Rennen ausgeht. Ich bin sowieso extrem gespannt auch auf die restlichen Rennkalender. Wir haben ja eben das schon kurz mal eben angerissen. Jonas Schomburg hat uns schon einen kleinen Einblick gegeben, wie sich so der eine oder andere entscheidet diese Saison. Denn es ist ja wieder so ein besonderes Jahr. Während wir letztes Jahr ja eben dieses Phänomen hatten, immer nach Olympischen Spielen, dass alle irgendwie irgendwas ausprobieren können, müssen jetzt dann auch die in Anführungszeichen Kurzdistanzler, die sich so ein bisschen auf die längeren Sachen gewagt haben, auch wieder dazu besinnen und möglicherweise auch bekennen, wieder Kurzdistanzler zu sein oder eben beides. Vielleicht. Gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Kandidaten. Ja.
Ich habe gestern zufällig mit Tanja Neubert gesprochen. Ja. Die Folge kommt auch am Freitag raus, also seid gespannt am Freitag Triathlon Talk mit Tanja Neubert. Und die ist natürlich, wie du es ansprichst, erstmal primär eine Kurzdistanzlerin, hat im vergangenen Jahr auch ihren Durchbruch gefeiert in der Kurzdistanz, hat ihr erstes Podium geholt in der WTCS in Weihai, ist schon mit dem 6. Platz in Abu Dhabi richtig stark in das Jahr gestartet. Und der größte Erfolg, der so bei den meisten hängen geblieben ist, war natürlich der 3. Platz bei der Ironman 73 WM. Und für das Rennen hatte sie sich ja schon im Jahr davor, also Ende 2024, in Bahrain qualifiziert und hatte eigentlich auch geplant, noch vor der 73 WM eine Mitteldistanz zu machen. Das hat dann leider aber nicht mehr geklappt. Und sie meinte so, sie kommt generell schon besser auch mit diesem Mitteldistanztraining zurecht, weil ihr diese längeren Sachen einfach mehr Spaß machen auch. Und dann war für sie natürlich auch die Frage, jetzt nach dem großen Erfolg bei der 73 WM, wie wird das jetzt dann 2026? Ja. Der Fakt ist aber auch, dass 2026 wieder der Qualifikationszeitraum für die Olympischen Spiele öffnet. Und für sie ist ganz klar, sie möchte die 73 WM in Nizza machen, einfach weil sie glaubt, das wird ein geiles Rennen und sie die Strecke auch geil findet. Ist natürlich ein ähnliches Terrain wie in Marbella, wieder eine hügelige Radstrecke, wieder ja ein sehr flaches Laufen, was ihr natürlich auch als richtig starke Läuferin sehr entgegenkommt. Und dafür möchte sie eine Mitteldistanz machen. Das wird wahrscheinlich der 73 Aix-en-Provence im Mai. Und ansonsten ist wieder voller Fokus auf die Kurzdistanz. Also ihr Saisoneinstieg wird Abu Dhabi sein, das ist am 27. März und dann gibt es eine Mitteldistanz und da erfolgt im Bestfall die Quali und sonst Kurzdistanz, Sprintdistanz.
Hört sich nach einem interessanten Plan an, ne? Der auch ja dann wirklich auch sehr, sehr erfolgreich dann enden kann. Ich finde das spannend, wie innerhalb so kurzer Zeit innerhalb dann eben von ein, zwei Jahren auch so die Namen, die auf einmal eine Rolle spielen auf den längeren Formaten, dann sich auch ändern können, ne? Weil wenn man vorher überlegt hat, so ja, wir sind von den aktuellen so die Namen und dann sind so große Namen wie Anne Haug und Daniela Rief, wenn man jetzt aus dem deutschsprachigen Raum mal sind, dann auf einmal nicht mehr dabei und dann kommen aber doch auf einmal wieder Namen wie Schomburg, wie Neubert, ne, die auf einmal ganz oben anklopfen. So. Und man konnte es ja vorher, klar, man kann es natürlich immer vermuten, wie sind wohl die Leistungen dann auf den längeren Strecken, aber wenn man es dann so, ja, genau bildlich vor Augen geführt hat, finde ich immer spannend.
Ja, und auch wie sich die Namen generell irgendwie so in den vergangenen Jahren auf dem Podium auch der 73 WM irgendwie verändert haben. Also 2016 ist Holly Lawrence 73 Weltmeisterin geworden.
Ja. Und ist jetzt auf einmal wieder nach der Geburt ihres Kindes auf einmal wieder voll mit dabei, ne? Also auch richtig, richtig, richtig gut. Ist dann tatsächlich auch jetzt auf der Langdistanz sehr gut gestartet, aber auch die T100-Ergebnisse waren gut, auch wenn es nicht ganz für ganz, ganz, ganz oben gereicht hat. Ja. Aber trotzdem interessant. Ja, 2016, lange her. Große Überraschung damals, der Sieg. Eine der ganz wenigen Tage, an denen Daniela Rief sportlich geschlagen wurde, ohne dass irgendwie irgendwas war.
Auch das einzige Mal in den 5 Jahren da drumherum.
Und Daniela Rief hat damals, die hat das am lockersten genommen von allen. Die hat halt gesagt, ja, so ist das halt manchmal, ne? An manchen Tagen hat man es halt nicht so drauf. An dem Tag war es halt so. Ah, so war's. Ja, ein Name, in dem Fall noch sehr interessant ist Taylor Nipp. Die hat jetzt kürzlich in einem Podcast Triathlon Hour gesagt, in einem langen Interview, dass sie wieder zurückschielt sozusagen auf die Kurzdistanz, wo ich gar nicht unbedingt mit gerechnet hätte. Also sie hat auch quasi diesen Plan, früh qualifizieren für alles und dann Kurzdistanzrennen zu machen. Überrascht mich so ein bisschen.
Ja, mich auch. Vor allem, weil Hawaii ja bis zum bitteren Ende nicht schlecht lief. Und über die Mitteldistanz auch T100 die Saison war jetzt die vergangenen jetzt nicht so der Brüller. Aber davor die Saisons und auf der Mitteldistanz war sie ja eigentlich immer für den Sieg gesetzt, aufgrund auch allein ihrer Radstärke. Dass sie jetzt nochmal Kurzdistanz macht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie glaubt, dass sie mit den Olympischen Spielen noch eine Rechnung offen hat.
Ja, ist aber noch ganz schön lange hin.
Das ist noch sehr lange hin, ja.
Das ist ja so, da kann ich mich immer nur wiederholen. Ich finde, in so großen Zeiträumen zu denken, das macht mich verrückt. Da kann ich mich jetzt noch nicht mit befassen. Ja, muss ich auch nicht. Können die Sportler gucken, dass sie ihre Punkte zusammenkriegen, ihre Daten da ihre Tabellen ordentlich füllen, und das ist eine sehr unelegante Überleitung zum nächsten Thema. Ich muss mit dir über Strava sprechen. Bist du Strava-Jünger, Jan?
Nein, gar nicht.
Aber ich.
Ja, und du, das weiß ich.
Und deswegen hat mich diese Meldung, die ich da gelesen habe bei uns und die es übergegeben hat, und diese Entwicklung und jetzt tatsächlich wohl auch das Durchgreifen bei Strava, hat mich sehr positiv gestimmt und habe gedacht so, naja, vielleicht war ich auch, nein, ich war nicht betroffen. Was ist passiert? Also Strava hat durchblicken lassen, dass sie ihr weltweit zahlreiche Bestenlisten überarbeitet haben, dahingehend, dass sie mit, wie heißt es, Machine Learning Modellen sozusagen die Listen sich angeguckt haben, immer die Top 100, und sie verraten nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber offensichtlich können diese Programme festhalten, ob eine aufgezeichnete Distanz wirklich gelaufen wurde oder ob sie möglicherweise mit dem Fahrrad gefahren wurde oder ob das wirklich eine Rennradeinheit ist oder ob das möglicherweise mit einem E-Bike absolviert wurde, mit einem sehr, sehr schnellen. Und das scheint irgendwie gelungen zu sein, das zu machen, und das hat große Auswirkungen. 2,3 Millionen E-Bike-Aktivitäten wurden aus den Ranglisten und der Segmente rausgestrichen. Also quasi, ja, als moralische Unterstützung für alle, denen das wichtig ist.
Und dazu noch 1,6 weitere Fahrzeugaktivitäten, wie sie es nennen. Also wahrscheinlich dann Laufsegmente, die mit einem Rad gefahren wurden.
Ja, genau. Und es gibt natürlich auch so aus Versehen falsch eingetragene Sachen. Es muss nicht immer gleich direkt Betrug dahinter stehen, aber oder man hat, weiß was ich, keine Ahnung, den Tacho noch auf dem Dach beim Rad und es läuft mit, oder man fährt mit, habe ich auch schon gehabt, irgendwie so mit dem Auto von irgendwo nach A nach B, und Strava war an. Dann muss man das natürlich löschen, wenn man das sieht. Aber damit dann eben, ja, die Ranglisten nicht, ja, wie soll man sagen, verfälscht werden dadurch. Es ist ja frustrierend. Ich habe dann aber bei mir nochmal geguckt. Ich habe die Sachen, die ich verloren habe, wo ich vorne mit dabei war, die habe ich rechtmäßig, offensichtlich rechtmäßig verloren, denn ich habe sie nicht wiederbekommen. Ja, genau. Ja. Ja, das ist interessant. Also tatsächlich, ich weiß von einem Fall, ich nenne hier keine Namen, damit das nicht nachvollziehbar sein kann. Ich weiß jemanden, der hat mal jemanden geflaggt, also der hat jemanden bei Strava gesagt, ich bin ein verdammt guter Läufer und ich kenne dieses Segment, das kann nicht sein, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist, dass der so viel schneller ist als ich. Also war wirklich ein sehr, sehr guter Läufer. Und durch einen Zufall hat er den dann kennengelernt irgendwann, und die haben sich unterhalten und haben gesagt irgendwie so, ja, ich bin an dem, da gibt es ein so ein Strava-Segment, da baller ich immer alles raus. Das ist quasi mein Endgegner und ich gebe da alles. Und jetzt habe ich das wirklich geschafft und habe da die Bestzeit geholt. Und der angesprochene gute Läufer ist dann ziemlich rot geworden und hat gesagt so, dann habe ich ihn vielleicht zu Unrecht angeschwärzt bei Strava. Kann es auch geben. Ja.
Ja.
So ist das. Also, ich arbeite weiter. Ich arbeite einfach weiter an meinen Local Legends. Das ist am einfachsten. Da sein, laufen, oft da sein, ganz egal wie schnell, dann kriegt man auch was.
Ich glaube, bei so einem Ultramarathon oder so kannst du auch richtig schnell Local Legend werden, weil es sind ja immer nur so 5-Kilometer-Runden, die du dann 20 Mal laufen musst.
Ja, aber wenn das
aber
alle
das
machen,
alle, ja.
Ja, dann bringt das auch wieder nichts.
Musst du einfach, das muss so ein Sudden Death irgendwas sein.
Ja, oder eine richtige, ja genau, stimmt. Ja, Last Man Standing.
Ja.
Da geht's. Ja. Und dann hast du ja noch die ganzen Trainingsverrückten, die dann auch da trainieren. Ja, ich sag jetzt auch nicht wo, aber weiß ja jeder, der auf Strava guckt, weiß wo ich laufe.
Trainiert nicht da, wo Nils trainiert, er will seinen Local-Status behalten.
Genau, Und sollte ich irgendwann mal den Angriff auf die Eins irgendwo, dann bitte ich darum aus Anstand und auf hier, ne? Und aus Rücksicht auf meine
Nächstenliebe auch.
Auf
einfach.
Nächstenliebe, ja. Und hier Valentinstag und so weiter, denkst dran, bisschen verschenken. Könnt ihr dann einfach auch euch mal ein bisschen zurückhalten. Aber noch ist es ja nicht so weit. Ich muss ja auch erst auf die Eins, aber das schauen wir mal. Vielleicht greifen wir das noch irgendwann nochmal an. So, jetzt sind wir fast durch für heute. Wir beide müssen noch mal im Einmal, weil wir hier über große Leistungen und Siege reden, müssen wir einfach noch mal sagen, wer gewinnt den Super Bowl? Es ist nämlich eine sehr kuriose Situation. Es gibt zwei Menschen, die sich sehr, sehr, sehr für Football interessieren in dieser Redaktion. Der eine sitzt vor diesem Mikrofon, in das ich spreche, und der andere sitzt mir gegenüber. Und wie der Zufall es will, bin ich ein Patriot und gegenüber sitzt ein gerupfter Vogel.
Das, nein, so schöner
das sein war sehr gemein. Du bist ein Seahawker. Was machen wir daraus? Können wir uns am kommenden Montag noch vernünftig unterhalten? Ja.
Ja, das auf jeden Fall, weil ich werde kein Problem haben.
Ich auch nicht. Das sage ich dir so, wie es ist.
Ja, du hattest ja bis dahin auch ein paar Stunden Zeit, um das zu verdauen.
Ja, vielleicht. Kommt vor dem Fall. We all we got, we all we need. Und wir hatten eine fantastische Saison. Wenn ihr überhaupt nicht wisst, über was wir...
We have fantastische Saison gespielt.
Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie der Super Bowl ausgeht. Wir wollen euch nicht weiter damit nerven. Wenn ihr auch Football-Fans seid, dann freut euch mit uns auf den kommenden Sonntag. Und wenn wir Montag ein bisschen zerknittert sind, dann hat das Schlafmangelgründe. Denn wir werden natürlich gucken, wer es schafft, die größte Sporttrophäe der Welt hochzuhalten.
Ist die so groß?
Nein, aber im Sinne der Wichtigkeit. Aber jetzt,
ich weiß doch, Nils, ich nehme mich doch nur auf den Arm.
Wir sind ja immer noch ein Triathlon-Podcast. Also genau, das wollen wir machen. Trainiert schön, seid fleißig. Finger weg von meinen Comms, die ich noch aufstellen werde. Und wir hören uns demnächst. Macht's gut. Ciao.
Go Hawks.